ARD.
Ich bin so sauer. Also, dass Friedrich Merz im Wahlkampf so war, schlimm genug. Aber jetzt ist er Bundeskanzler.
Bräuchte nur eine Krone und die wurde jetzt in Paris frei. Aus dem Louvre, die hat doch jemand auf der Straße verloren. Da stimmt das Stadtbild eben noch.
Man haut sowas raus, worüber sich alle aufregen und dann rudert man zurück. Was mir auffällt, ist, dass das Zurückrudern aber nicht mehr passiert.
Wie protestiert man als Gruppe Erwachsener gegen einen Säugling? Das ist ja gar nicht so einfach.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum sind die nicht jeden Tag alle auf der Straße? Warum ist nicht die halbe USA auf der Straße, wenn man sich das anschaut und denkt, das kann doch nicht sein.
Und meine Theorie ist, dass das schon für den Großteil der Bevölkerung gilt. Man will einfach nur in Ruhe sitzen. Also man guckt gern hin, wenn was passiert, aber man will einfach nur in Ruhe sitzen.
Ich habe dir gesagt, es ist ein Depri-Podcast. Es ist ein Depri-Podcast. Wir wollen nicht glücklich hier rausgehen.
Ich bin so naiv, ne? Ich weiß, es ist furchtbar.
Extra 3. Bosettis Woche.
Es trennen uns nicht nur Details. Es trennen uns von der AfD grundsätzliche Fragen und grundsätzliche politische Überzeugungen.
Ich glaube Ihnen das, Herr Merz. Ich frage mich bloß, welche grundsätzlichen politischen Überzeugungen das sind. Was bleibt denn zwischen Stadtbild und kleinen Paschas noch übrig? Sind Sie sich mit der AfD uneins darüber, ob man Nutella-Brote mit oder ohne Butter isst oder was? Bosettis Woche, der Extra 3 Podcast ist das hier. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe heute zum wiederholten Male nicht Friedrich Merz zu Gast, sondern nicht zum wiederholten, sondern zum ersten Mal diesen Mann.
Es ist ein bisschen schwierig, wenn man so groß ist. Es gibt Bodyshaming, wurde gerade angesprochen. Bodyshaming nicht nur Dicken gegenüber, auch Großen gegenüber. Mich benutzen Touristen als Wegweiser zum Beispiel. Das ist nicht schön, das ist entwürdigend. Die sagen so, da vorne bei dem weißen Turm links, da muss ich stehen bleiben. Wahnsinn, oder? Da saß ich in der Runde zum Thema Brexit neben Armin Laschet und dem Botschafter Großbritanniens in Deutschland und noch ein paar anderen. Und in dem Moment, muss ich sagen, stellt man sich als Comedian die Sinnfrage. Denn wer kommt bitte auf die Idee, bei einem wichtigen politischen Thema Armin Laschet einzuladen? Wir haben ja ganz viele Wörter aus England adaptiert ins Deutsche. Anglizismen, sagen wir so schön. Und manchmal finde ich es ein bisschen Matsch, aber eigentlich ganz nice. Den Begriff sollte man mal hinterfragen. Wir haben nämlich als einziges Land der Welt die Fleischwurst. Das ist doch schön, oder? Kann man keinem im Ausland erklären. Meat Sausage, die denken also. Vor allem kommt dann die Frage auf, also sag mal, wenn ihr eine Fleischwurst habt in Deutschland, was ist denn dann in all den anderen Würsten drin? Ich bin morgens wach geworden kürzlich und da tat mir die rechte Schulter weh. Das ist jetzt so. Ich bin jetzt in einem Alter, ich werde wach mit einer Sportverletzung.
Wenn er wach wird mit einer Sportverletzung, will ich gar nicht wissen, was ihm alles wehtut, wenn wir uns jetzt eine Stunde lang unterhalten. Heute bei mir zu Besuch der lustigste Mann zwischen Berlin und London, Comedian, Moderator und Autor Christian Schulte-Loh ist heute da. Hallo.
Hallo Sarah, hallo alle anderen und danke für das Lob. Es gibt ja so viele Menschen zwischen London und Berlin. Im Stadtbild.
Ja, das stimmt. Im Stadtbild, meinst du?
Genau.
Sehr, sehr viele Menschen, ja, das stimmt. Erzähl mal, was tut dir denn gerade weh?
Es ist ja auch lustig, weil wir haben uns vorhin begrüßt mit guten Morgen. Da fiel mir auf, ich bin zu spät dran. Ne? Das heißt also, vielleicht liege ich auch von der Zeit her falsch, wenn ich sage, ich werde wach mit einer Sportverletzung. Vielleicht ist das einfach nach dem Mittagsschlaf, kann auch sein. Heute, berühmte letzte Worte, tut mir noch nichts weh. Aber der Tag hat ja noch ein paar Stunden.
Ich wollte gerade sagen, wir können ja anfangen. Wir müssten vielleicht sogar Vollständigkeits- und Transparenz halber sagen, dass bei uns jetzt gerade tatsächlich Mittag ist am Mittwoch. Also es ist sehr, sehr mittig bei uns alles. Der Podcast kommt ja erst übermorgen raus, am Freitag.
Und, aber selbst da würde ich zu jeder Uhrzeit sagen, guten Morgen.
Das stimmt, aber vielleicht würdest du nicht zu jeder Uhrzeit sagen, dass dir nichts wehtut. Das ist die große Frage, ob du das so lange...
Die Hoffnung besteht, genau. Es gab doch mal, ich glaube, Erich Ribbeck, der Fußballtrainer, hat mal gesagt, wenn man 60 ist, so, da bin ich Gott sei Dank noch ein Stück von entfernt, und man wird wach und es tut einem nichts weh, dann ist man tot. Das heißt, es wird nicht besser wahrscheinlich.
Oh mein Gott,
ich freue mich
das sind
schon
ja wunderschöne Aussichten. Es ist erklärtes Ziel dieses Podcasts, alle, die zuhören, zu deprimieren, aber es gelingt immer häufiger, dass vor allem ich deprimiert bin. Du hast das irgendwie in 10 Sekunden geschafft. Bin auch noch ein ganzes Stück von der 60 entfernt, aber wir laufen ja alle darauf zu.
Halt, wenn es gut läuft.
Zunehmend humpelnd, aber okay. Nein, schön. Gut, wir sprechen über körperliche Schmerzen. Ich glaube aber, was wir heute vor allen Dingen tun können, ist vielleicht über seelische Schmerzen reden ein bisschen. Über seelische politische Schmerzen möchte ich mit dir reden. Das klingt doch vielversprechend, oder?
Ja, das, also jetzt geht's mir direkt noch besser.
Ja, siehst du, guck mal, wir fangen hiermit an.
Sätze für die Ewigkeit.
Es ist die Rassismusdebatte der vergangenen zwei Wochen. Friedrich Merz hat ein Problem mit dem Stadtbild. Und er meint damit nicht, dass vielleicht mal ein paar mehr Fahrradwege gebaut werden könnten. Er meint Menschen, die ihm nicht deutsch genug aussehen. Und als er damit konfrontiert wird, dass diese Aussage vielleicht ein ganz kleines bisschen problematisch sein könnte, sagt er das hier.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal, wir müssen daran etwas ändern. Und der Bundesinnenminister ist dabei, daran etwas zu ändern. Und wir werden diese Politik fortsetzen.
Das Schöne an der Geschichte ist, dass es Töchter ja tatsächlich gibt. Und es waren diese Woche ein paar tausend dieser Töchter auf der Straße, um Friedrich Merz seine Antwort zu geben. Und einige davon hören wir jetzt.
Ich finde die Aussagen von Friedrich Merz unter aller Sau, weil er spaltet die Gesellschaft in Deutsche und Nichtdeutsche und optisch, und das geht einfach gar nicht.
Wer sind denn die Männer, die Frauen Gewalt antun? Wo passiert das denn? Das passiert nicht auf den Straßen, das passiert zu Hause.
Und es sind halt nicht nur Migranten. Also es sind genug Deutsche. Kann man, also ich zumindest kann aus eigener Erfahrung reden.
Sicher, wir Frauen machen uns Sorgen, Töchter machen sich Sorgen, aber wir machen uns nicht Sorgen, weil da irgendwelche migrantisch aussehenden Männer sind, sondern weil bestimmte Typen, egal welcher Herkunft, scheiße drauf sind.
Ich habe absolut Verständnis dafür, dass sich Frauen Sorgen machen. Angst vor Männern, 100%. Angst vor migrantischen Männern, nicht mehr als vor Männern, einfach Männer.
Christian, wir haben vorher ausgemacht, dass wir uns nicht zu lange mit Friedrich Merz aufhalten wollen, ja. Aber ich erwische mich dabei, dass es große Gefühle bei mir auslöst, wenn ich ihm zuhöre. Und darüber würde ich gerne kurz mit dir reden. Was fühlst du, wenn Friedrich Merz so spricht?
Es ist, du hast doch gerade von seelischen Schmerzen gesprochen zu Beginn, das ist jetzt eingetreten. Also das ist natürlich eklig, ne? Einfach wirklich ekelhaft, und das auf so ein Stadtbild zu schieben, wenn man Probleme mit dem eigenen Weltbild hat, ist natürlich auch ganz schön, das passt ja zum Kleingeistigen so ein bisschen. Stadt ist ja kleiner als die Welt. Und dann jetzt endlich mal Frauen zu instrumentalisieren, endlich, ja, kümmert er sich um die Frauen. Also das ist ja selbst in der Antwort nochmal eklig, wo man dachte, die erste Aussage steht schon für sich und macht einen fertig. Das muss man erstmal hinkriegen. Also ich finde es ganz furchtbar, und ich finde auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, also Angela Merkel hat ja immer von Mehrheiten gesprochen, dass es in der Politik darum geht, Mehrheiten zu gewinnen und zu finden und um sich herum zu organisieren. Ich sehe nicht, wie man mit solchen Aussagen, wenn das die einzige Absicht ist, eine Mehrheit zu finden, Erfolg haben kann. Also das kommt noch dazu. Sehr, auch taktisch halte ich das für nicht nachvollziehbar. Furchtbar.
Ich bin so sauer.
Ja, verstehe ich.
Ich weiß gar nicht, warum das jetzt bei dieser Aussage ist. Es ist ja jetzt nicht die erste Aussage, die so, sagen wir mal, ein bisschen schwierig ist aus dem Mund von Friedrich Merz. Aber doch, ich glaube, ich weiß, woher es kommt, dass ich diesmal noch sauerer bin als sonst. Weil ich finde, inhaltlich unterscheidet es sich zum Teil gar nicht so sehr von den kleinen Paschas und so, ne? Also ist es ja auch ein Zitat von Friedrich Merz. Ja. Aber er hat diese anderen Aussagen in einer anderen Rolle getroffen. Also, dass Friedrich Merz im Wahlkampf so war, schlimm genug, aber jetzt ist er Bundeskanzler und Spaltung steht nicht in seiner Jobbeschreibung.
Zumindest weißt nicht du, offiziell. Genau. Er sollte eigentlich für alle sprechen, oder? So habe ich das, so deute ich immer den Job des Bundeskanzlers. Vielleicht sagt er aber auch, das überlassen wir dem Bundespräsidenten. Ich bin da raus. So fühlt sich's gerade an. Hat dich das jetzt mehr getroffen und verletzt als diese wirklich furchtbare Söder-Aussage über die deutsche Automobilindustrie? Du erinnerst dich, Frauen und Unterleib und so weiter.
Ja. Also ich möchte kurz klarstellen, dass ich nicht die Verletzte hier bin, ne? Also auch wenn er Töchter rhetorisch instrumentalisiert und mich das sehr empört, dann ist die Zielscheibe, sind andere Menschen, und zu denen gehöre ich nicht, und ich will nicht so tun, als wäre das so, ne? Also ich will mich hier nicht als das große Opfer oder die große Betroffene dieser Aussagen hinstellen, weil das bin ich nun mal nicht. Insofern ist gar nicht, glaube ich, so sehr die Frage, wie verletzt ich bin, aber es verletzt Menschen, ne? Ja. Und ich finde diesen Punkt, also ich habe es schon mal gesagt, aber du wirst natürlich, wirst du durch eine Mehrheit gewählt und dann wirst du Bundeskanzler, aber es ist gar nicht die Idee, dass du dann Politik für die Mehrheit machst, sondern es ist die Idee, dass du Politik für das ganze Land machst. Und natürlich ist es deine Aufgabe, dieses Land zusammenzuhalten. Und irgendwie, ich will wirklich nichts, und ich meine gar nichts, relativieren, was Friedrich Merz im Wahlkampf gemacht hat. Aber doch, im Grunde im Wortsinn will ich es relativieren. Ich will es in Relation stellen zu dem, was er jetzt macht. Ne? Aber ich will es nicht runterreden. Ich will nicht sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Aber da, so absurd ich das auch alles fand und so schlimm ich das fand, ne, dieses unnötige Spalten, da habe ich zumindest irgendwie, dachte ich, aha, das ist also der Wahlkämpfer Merz. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, dass er sich seiner Verantwortung nicht bewusst ist und dass er nicht Bundeskanzler werden wollen sollte auf diesem Weg. Aber, und das ist eben diese kleine Relativierung, er ist im Wahlkampf so. Das, ich kann zumindest irgendwie, habe ich dann noch die Hoffnung, dass der gewählte Bundeskanzler sozusagen sich dann anders verhält. Aber er ist ja nicht im Wahlkampf. Er ist
aber
wirklich
ist
in diesem
so?
Moment, er hat keine Ausrede. Ja,
ist
komm,
das denn
ist
so?
Jetzt wirklich lang genug noch hin.
Ja, aber irgendwie ist doch, also ich habe das Gefühl, so seit 10, 20 Jahren ist eigentlich immer Wahlkampf, oder? Dass man das Gefühl hat, jetzt ist da mal irgendwie keine Taktiererei und kein parteipolitisches Fechten, weil bald wieder irgendwo Landtagswahl ist oder Kommunalwahl oder meinetwegen Europawahl, dass man sagt, jetzt ist mal ein, zwei Jahre lang wird sich mal wirklich um die Themen gekümmert, ja? Das Gefühl hab ich zumindest relativ selten, oder?
Ja, nur die Sache ist, wenn du ja gewählt bist, wenn du eine Machtposition hast, dann hast du ja die einmalige Gelegenheit, etwas zu tun, also sozusagen den Wahlkampf über eine Schiene zu führen, die alle anderen nicht können,
ja.
Nämlich indem du deinen Job gut machst.
Mhm.
Ne? Also die weiß ich nicht, die Grünen werden jetzt nicht unbedingt mehr gewählt, also vielleicht schon ein bisschen, aber wirklich in sehr viel geringerem Maß, weil sie dann vielleicht hoffentlich im besten Fall ihre Oppositionsrolle gut ausfüllen. Aber die CDU und die SPD, aber wir bleiben mal kurz bei der CDU, die könnte ja jetzt sagen, guck mal, wir machen jetzt einfach mal so einen richtig guten Job. Wir machen unsere Arbeit richtig gut. Und das wäre doch das beste Wahlkampfargument. Ich weiß, ich bin gerade so ein bisschen im Land der rosaroten Brille, ne? Aber es wäre doch schön, wenn es so wäre.
Also ich glaube, das wäre sogar mehrheitsfähig, diese Aussage, dass man sagt, wir machen jetzt mal richtig gute Politik. Ich glaube, da wären die meisten dabei.
Ja, es herrscht natürlich Uneinigkeit darüber, was das ist. Aber ich glaube, Rhetorik wie diese ist es nicht. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, recht hat er und so. Also die gibt es ja durchaus auch. Aber ich würde gerne, also schade ein bisschen, dass du jetzt nicht so ein Mensch bist, der sagt, ah, doch recht, weil ich würde diese Menschen gerne fragen, ob sie denn, auch wenn sie finden, dass es ein Problem im Stadtbild gibt, ob sie denn diese Rhetorik sinnvoll finden. Also ob sie nicht merken, dass das spaltet und nicht zusammenführt.
Genau, und dass das vielleicht auch nicht der letzte Schritt ist, sondern dass das in eine Richtung sich entwickelt, die noch schlimmer wird, wenn man so spricht. Und dass man das Gefühl hat, dass alle genau wissen, was mit dieser verklausulierten Äußerung gemeint ist und dass das hingenommen wird und dass man dann weiß, eigentlich geht es hier nicht ums Stadtbild. Klar sind wir uns alle einig, seitdem Karstadt verschwunden ist, sind die Innenstädte nicht mehr so schön, weil man nicht mehr so schön durch Karstadt bummeln kann. Ja? Aber ja, dass das überall dann Kick ist und Taco und wie sie alle heißen, das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendwelche Leute im Stadtbild auftauchen, sondern dass halt weniger Geld im Portemonnaie auftaucht der meisten und dass man dann eben die Klamotten bei Kick kaufen muss. Und nicht mehr bei, um nochmal eine Marke zu nennen, Zara. Sondern dass das einfach auch eine Budgetfrage ist.
Das hast du sehr schön gemacht. Das hast du sehr öffentlich-rechtlich tauglich gemacht.
Ja,
schon,
ne?
Ganz viele Marken genannt haben.
Sozusagen die heimliche Werbung auf mehrere Schultern verteilt. So gehört sich das.
Ja, genau. Du wirst einfach von genau all diesen Marken bezahlt wahrscheinlich dafür.
Sieht man auch. Ich bin sehr, sehr unstimmig angezogen. Man merkt, dass da viele Marken im Spiel sind.
Das bestätige ich jetzt einfach mal blind, weil wir sitzen ja gar nicht in einem Raum. Wir sind ja einander zugeschaltet. Aber ich glaube dir das einfach mal aufs Wort. Die Sache mit Merz Rhetorik ist ja, dass sie sich in ihrem Muster wiederholt, einerseits, und andererseits auch, dass sie sehr, sehr klug ist. Also ich würde das jetzt mal unter den Begriff Populismus fassen, und sein Populismus ist ja nicht so ein Trump-Populismus, in dem er einfach komplette Lügen erzählt, sondern er greift ja gerne sowas auf, wo man irgendwie so einen gewissen Wiedererkennungswert hat und sagt, ah, das irgendwie habe ich das doch auch schon mal gehört. Ich fand diese kleine Paschas-Aussage passte da auch sehr gut rein, ne? Mhm. Als er gesagt hat, hier, jetzt fragen Sie doch mal die Grundschullehrerinnen und dann kommen da die Väter von diesen kleinen Paschas rein und sagen hier, ne, irgendwie und beschweren sich und sagen hier, du sagst meinem Sohn gar nichts. Und gibt es da Menschen, die sagen, ah ja, hier meine Schwägerin, die ist auch Grundschullehrerin, die hat das auch schon mal erlebt. Und dann hast du diese anekdotische Evidenz, die natürlich überhaupt gar nichts über Statistiken aussagt, aber es bleibt so dieses Gefühl, ja, ja, nee, das kommt schon vor. Und das kommt natürlich auch vor, ne? Also natürlich gibt es Väter mit Migrationshintergrund, die in Schulen auftauchen und sagen, hier Frau, du sagst meinem Sohn gar nichts. Genauso gibt es ja auch sehr, sehr weiße Väter, die in Schulen auftauchen und sagen, hier Frau, du gibst meinem Kind aber gar eine schlechte Note. Die gibt es auch, über die spricht er dann aber nicht und er spricht nicht über Lösungen und er spricht nicht über Ursachen, er spricht überhaupt gar nicht über irgendwas Konstruktives. Aber er nimmt diese gefühlte, ja, das habe ich aber auch schon mal irgendwo gehört, um dann eine große Debatte darüber zu entfachen, ob das nicht vielleicht doch irgendwie stimmt. Und niemand kommt mehr dazu, das eigentlich Empörende anzuprangern, was im Fall dieser kleine Paschas-Aussage war, die haben in Deutschland nichts zu suchen. Das hatte er da auf diese, Silvester-Ausschreitungen in Berlin bezogen damals. Und dazu kommt man gar nicht. Das heißt, alle toben sich auf einem Nebenschauplatz aus. Und ähnlich macht er das jetzt natürlich auch, ne? Weil dann sagen Leute, ja, ja, ich finde so an Bahnhöfen ist jetzt aber wirklich ein bisschen gefährlich. So.
Das war ja früher die beste Gegend der Stadt, erinnern wir uns alle. In der Bahnhofsnähe war es immer schön. Ich glaube, da hat sich noch nie jemand wohlgefühlt am Bahnhof, oder?
Ja, vor allen Dingen, dass man auch irgendwie, also die Verknüpfung, das Ding ist, er macht halt dieses Bild auf, irgendwie, es gibt gefährliche Gegenden, und er verknüpft das mit Migration.
Mhm.
Und je öfter man das tut, das ist ja auch sowas, je öfter man das öffentlich tut, desto mehr verknüpft sich das in allen Köpfen.
Ja, ne? Absolut.
Das heißt, je mehr du medial aus der Politik, aus Medien, wie auch immer, hörst, da wo viele Migranten sind, da ist es gefährlich, Migranten sind gefährlich, desto mehr wirst du dich natürlich auch auf der Straße vor Migranten fürchten und desto mehr findest du dich wiederum in solchen Aussagen wieder.
Mm, ne? So. Genau.
Dass das Ganze natürlich überhaupt gar nicht, also was ist denn die Lösung dafür? Seine Lösung dafür ist nicht etwa irgendwie sowas wie, aha, da wo Menschen sehr viel auf der Straße sind und es irgendwie Perspektivlosigkeit gibt und wir müssen was für soziale Gerechtigkeit machen und für gegen die Einsamkeiten unserer Gesellschaft. Ne? Wir brauchen eine inklusive Gesellschaft, sowas. Oder wir brauchen, auch wenn wir über Männer reden, weil es ist ja das größere Problem, wir haben ein Männlichkeitsproblem in unserer Gesellschaft, das haben wir. Darüber redet er aber nicht, sondern er schiebt es auf Migration. Und das macht mich so unfassbar sauer, nicht zuletzt, weil er Bundeskanzler ist und weil das nicht sein Job ist. Sein Job ist, gute Politik zu machen.
Absolut, ja. Sollte man meinen, genau. Und was du gerade gesagt hast, fand ich spannend, dass du gesagt hast, das ist intelligenter oder intelligenter Populismus. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagt, zum einen ist es natürlich sehr arrogant und überheblich zu denken, ich kann intelligenten Populismus betreiben und werde aber nicht durchschaut. Ja, das Volk ist nicht schlau genug oder große Teile des Volkes sind nicht intelligent genug, das zu durchschauen. Und es ist sehr durchschaubar. Und ich finde, diese Art der Kommunikation, wie unter anderem bei Merz, aber natürlich, da gibt es ja auch noch weitere andere Beispiele, die fühlt sich für mich immer so an, sehr berechnend und provozierend, so wie wenn man im Restaurant oder im Wirtshaus oder wie auch immer man es nennt, sitzt und an einem Stammtisch werden solche Sprüche gemacht und zwar so laut, dass der Nachbartisch mithört und sich so ein bisschen aufregen kann. Man selber aber nichts wirklich so sehr Verfängliches sagt, dass es da zu großen Konsequenzen kommt. Aber alle wissen genau, was gemeint ist. Und das ist halt eine sehr, sehr berechnende Form der Provokation, bei der man seine Leute bei der Stange hält und fast zum Kichern bringt, weil sie genau wissen, worum es geht. Und der Nachbartisch eben auch weiß, worum es geht, aber nicht genügend Handhabe hat, um eben diese Intention, die dahinter steckt, den Menschen auch wirklich vorzuwerfen, weil man sich dann immer flüchten kann und sagen, ja, es geht ja um Stadtbild und es stimmt ja und an den Bahnhöfen ist es ja so und meine Töchter und die anderen Töchter. Und im Grunde ist die eigentliche Kommunikation aber eine andere. Diese Kommunikation findet statt, die ist sichtbar, vielleicht nicht für jeden, weil sie eben so ein bisschen verschlüsselt geäußert wird, aber die ist eben da. Und das sollte man Leuten in so einer verantwortungsvollen und ja auch wirklich sehr wichtigen Position, die natürlich auch ein Amt, dem man auch gerecht werden muss, ja, das Amt des Bundeskanzlers, in der Rolle erwarte ich mehr. Und da erwarte ich, dass man solche Dinge nicht tut, als wäre man am Stammtisch. Und nur weil man sieht, dass es in Amerika funktioniert oder in anderen Ländern, muss man sich ja nicht auf dieses Niveau begeben. Also dann hat man irgendwann das Gefühl, alles aus Amerika kommt irgendwann rüber ein paar Jahre später. Und es reicht ja, dass wir jetzt Halloween feiern müssen. Da braucht man nicht noch den Populismus und diese völlig, also wirklich völlig skrupellose Kommunikationsform des Regierungsapparats. Ich sag nur, deine Mutter, hat die Pressesprecherin in Amerika jetzt als Antwort gegeben. Also ich finde, dann ist das Ende erreicht, wenn wir bei der schlechten Comedy der frühen 90er Jahre landen in der Politik.
Ja, genau. Auf die ernst gemeinte Frage eines Journalisten, muss man noch dazu sagen, ne? Danach, genau. Irgendwie, wer entschieden hat, dass dieses Treffen da jetzt zwischen Putin und Trump nicht zustande kommt? Deine Mutter war es. Das ist das Niveau. Insofern kann man natürlich auch wirklich drüber streiten, ob man sagt, das funktioniert, weil die Frage ist, was man erreichen will. Ja. Ich bin voll bei dir. Ich finde, die große Frage ist ja am Ende, was kannst du dagegen tun? Ne? Und ich bin ja immer großer Fan der These, aufgeklärte Gesellschaft. Man muss diese Mechanismen so lange benennen, bis alle, sobald die auftauchen, denken, ah, jetzt macht er das wieder. Naja, ich hab's verstanden, ist egal, red du mal. Das wäre ja mein großer Traum, weißt du, dass die Leute das verstehen. Deswegen finde ich es so wichtig, also ich bin jetzt keine Aktivistin und ich will auch nicht sagen, die und die Proteste sind, aber ich bin so froh, dass es Proteste dagegen gibt, dass so viele Leute das benennen und dagegen sich stellen und sagen, hier, wir sind die Töchter, ich bin auch eine Tochter. Und ich glaube, ich möchte gar nicht, dass Friedrich Merz da jetzt auf diese Art für mich spricht, weißt du?
Ich finde aber auch, die Verantwortung geht nochmal in eine andere Richtung, dass man sagt, im Idealfall sorgt eine große Volkspartei, wenn man dieses Wort noch überhaupt benutzen kann, ich weiß es gar nicht, sehr wahrscheinlich bei den Prozentzahlen, die dann die einzelnen Parteien haben, mittlerweile sowieso schwierig, aber dass man sagt, dass eine große Partei, die wirklich relevant ist im Land, und das gilt eben für verschiedene Länder, dass die auch die Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass bestimmte Leute nicht an die Macht kommen in der Partei. Und dass man sagt, diese Partei hat gefälligst solche Kontrollmechanismen zu entwickeln, dass Menschen wie Trump in Amerika oder auch Menschen bei uns, ja, ich will jetzt gar keine Namen nennen, gar nicht erst die Gelegenheit bekommen, fürs höchste Amt im Staate zu kandidieren. Und das ist meiner Meinung nach die Verantwortung, die eine große Partei hat und nicht das Volk, das dann wählt. Also man kann, glaube ich, vom Volk, das ist ja dieser schöne Churchill-Satz, das beste Argument gegen Demokratie ist ein 5-minütiges Gespräch mit dem durchschnittlichen Wähler. Das heißt, man kann vom Wähler auch nicht zu viel verlangen. Aber man kann eben schon verlangen, dass die Partei dafür sorgt, dass da eine taugliche Person, die auch Respekt vor dem Amt hat und vielversprechend agieren wird, höchstwahrscheinlich, dass man die eben ins Rennen schickt. Und wenn man aber bei bestimmten Wahlen weltweit guckt und sagt, wer steht da eigentlich zur Auswahl auf allen Seiten, kann man sich die Frage, glaube ich, stellen, wie kann denn eine Partei mit einem Unterbau von zigtausend Menschen dafür sorgen, dass diese Person am Ende die Auserwählte ist? Gibt es da keine Kontrollmechanismen? Und dann verhindert man ja eben an der Stelle, dass solche Dinge überhaupt passieren, dass solche Menschen mit so einer Rhetorik sich am Ende durchsetzen. Das ist ja im Idealfall in allen Bereichen der Gesellschaft so, dass man dafür sorgt, dass sich bestimmte Leute in einem System nicht durchsetzen, weil sonst kollabiert das System. Und dann hat man dadurch sich selbst abgeschafft.
Ja, ich finde den Gedanken sehr interessant, dass innerhalb der Parteien es eigentlich bessere Mechanismen geben müsste. Das Problem ist, dass die Parteien als Ganze, also ne, das ist natürlich kein großer Blub, in dem alle gleich denken, aber dass Parteien natürlich auch selbst nach der Machtlogik funktionieren. Das heißt, wenn sie das Gefühl haben, aha, hier so eine Rhetorik, die wird dazu führen, dass wir gewählt werden, dann stellen die halt solche Leute auf. So. Und das ist tatsächlich ein Problem. Deswegen, also klar, du kannst natürlich von dem Wähler, der Wählerin nicht alles verlangen, das sehe ich ein, aber am Ende sind wir es ja, die letzte Kontrollinstanz sind. Das heißt, ich bin vielleicht manchmal nicht gnädig genug mit uns als Gesellschaft, also als Wählerschaft. Das kann sein. Ich weiß es nicht.
Sarah, wenn du in einem Supermarkt eine hochgiftige Flüssigkeit verkaufen würdest, und dran schreiben würde es hochgiftig, die würde irgendjemand ja kaufen und wahrscheinlich sogar trinken. Das heißt, es gibt eben bestimmte Institutionen, wie meinetwegen die EU oder Lebensmittelaufsicht, die dafür sorgt, dass dem Menschen bestimmte Entscheidungen, sagen wir mal, abgenommen werden. Ja? weil sie ihm vielleicht auch dann nicht gut tun oder weil er nicht in der Lage ist, so reflektiert zu handeln und nicht genügend Wissen mitbringt oder nicht genügend intellektuelle Kapazität oder was auch immer oder vielleicht schlechte Tagesform, hormonelle Schwankungen an dem Tag oder was auch immer oder er ist satt und hangry oder sie. Deswegen müssen bestimmte Entscheidungen eben vorgelagert sein und eben auch solche Dinge wie, verkaufe ich im Geschäft Gift oder stelle ich eine giftige Person zur Wahl? Und ich glaube, selbst wenn die Partei denkt, ja, Gift kommt gerade gut an, erwarte ich von der Partei, dass die sagt, nee, da spielen wir nicht mit. Und dann gehen wir eben in die Knie bei der nächsten Wahl und haben vielleicht nur, was weiß ich, 8% statt 18. Aber wir können halt auch in den Spiegel gucken. Ich bin so naiv, ne? Ich weiß, es ist furchtbar.
Ich fände das ja auch schön. Ich glaube nur, also theoretisch, um mal in deinem Bild zu bleiben, theoretisch passiert das ja. Also es wird ja Gift verkauft.
Das stimmt. Ja, absolut.
So, reden wir mal über Zucker. Also reden wir jetzt nicht intensiv über Zucker, aber sagen wir mal, es wird ja schon sehr, 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 sehr ungesundes Zeug in Supermärkten verkauft. Und du siehst, was passiert, wenn auch nur jemand einen Vorstoß macht, vielleicht zumindest die Werbung für diese sehr, 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 sehr ungesunden Dinge für Kinder einzudämmen.
Aber so, Zucker, ne? Also, macht doch so glücklich.
Die Menschen, ja, und krank. Genau. Und die Menschen lieben schon ihre Freiheit sehr. Und es ist auch, also ich finde es irgendwie ein tolles Bild, aber ich glaube, in Sachen Demokratie muss man natürlich da immer vorsichtig sein, weil das, also ich weiß jetzt nicht genau, wen du mit Gift meinst, aber wenn du Friedrich Merz meinst, da muss man dann natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil Friedrich Merz ist ja zum Beispiel nicht die AfD. Ne?
Nein,
Merz
absolut.
Mag in seiner Rhetorik erschreckend dran, aber er will ja keinen Systemsturz.
Nein, absolut. Also ich
unterscheidet
das auch gar nicht,
ihn wahnsinnig.
Genau, ich würde das auch gar nicht
vielleicht
pauschal
ist Friedrich
sagen.
Merz dann eher der Zucker als das Gift.
Genau.
Ich glaube, Friedrich Merz wurde noch nie als Zucker bezeichnet.
Versteckter Zucker, würde ich dann sagen bei ihm. Aber es gibt, ich will jetzt gar keine Partei oder keine Person benennen. Es geht mir eher um so eine grundsätzliche Entwicklung, dass man das Gefühl hat, das wird salonfähiger in allen Bereichen. Und das gilt wahrscheinlich sogar für fast jede politische Richtung, dass das salonfähiger wird, mal ein bisschen Gift beizumischen. Und ich finde, da erwarte ich eben, dass man sagt, nee, da spielen wir nicht mit. Und klar bringt das Stimmen, klar bringt das Reichweite. Wenn du dich auf dem Marktplatz prügelst, um mal beim Stadtbild zu bleiben, wenn sich zwei Leute beim Schützenfest prügeln auf dem Marktplatz, dann gucken natürlich alle zu, ist ja klar. Wenn da zwei Leute philosophieren, guckt wahrscheinlich keiner zu oder verdreht, genervt die Augen und sagt, wir wollen doch in Ruhe was trinken, lass uns in Ruhe. Natürlich bringt das Aufmerksamkeit und Reichweite. Aber deswegen rechtfertigt das ja nicht jeden Weg, ne, finde ich. Und ich möchte ganz gerne in einer Welt leben, in der weniger Gift unterwegs ist und ich einfach mal meine Ruhe habe. Also das ist meine Theorie sowieso, dieser alte Loriot-Sketch, kennst du den noch, wo er sagt, ich will hier einfach nur in Ruhe sitzen. Wo die Frau fragt, du musst doch mal was machen. Und der Mann will einfach nur in Ruhe sitzen. Und meine Theorie ist, dass das schon für den Großteil der Bevölkerung gilt. Man will einfach nur in Ruhe sitzen. Ne? Also man guckt gern hin, wenn was passiert, aber man will einfach nur in Ruhe sitzen.
Ja, ich habe auch mal so eine Sofa-Theorie aufgestellt, aber ich glaube, dass ich sie tatsächlich schon zweimal im Podcast erzählt habe. Das tue ich den Menschen jetzt nicht nochmal an, aber wir sind da sehr beieinander. Über eine Entwicklung würde ich kurz noch gerne reden, nämlich was früher, ist jetzt so ein ominöses Früher, ich will jetzt gar keine bestimmte Zeit benennen, ne? Aber was früher mehr passiert ist bei diesem populistischen Provozieren war, man haut sowas raus, worüber sich alle aufregen und dann rudert man zurück.
Mhm,
so ein
genau.
bisschen wenigstens. Ne?
Genau.
Und dadurch verschiebt sich nach und nach, verschieben sich diese vielbeschworenen Grenzen des Sagbaren. So, ne?
Ja.
So. Diskursverschiebung. Was ich jetzt, was mir auffällt, ist, dass das Zurückrudern aber nicht mehr passiert.
Mhm.
Also Friedrich Merz, wir haben ihn eben gehört, ich muss überhaupt nichts zurücknehmen. Es klang ein bisschen kindisch fast. Ich muss hier gar nichts zurücknehmen, sagt er. Und das finde ich interessant. Das ist, und also rhetorisch, ich will da sonst keine Parallelen ziehen, aber rhetorisch doch auch wieder sehr nah an der AfD. Weißt du, als dieses Treffen in Potsdam aufflog, sage ich mal, und klar war, dass dieser Begriff Remigration, der ja nichts anderes als ein Euphemismus für die Ausbürgerung von Millionen von Menschen ist, fiel und auch in der Debatte als sehr schlimm wahrgenommen wurde. Was hat die AfD gemacht? Flucht nach vorne. Ja, klar sagen wir Remigration und genauso meinen wir das auch. Und das macht Friedrich Merz jetzt auch. Ne? Er sagt, ich muss hier gar, ihr alle wissen, dass das ein Problem ist, hat er gesagt. Ne? Ich muss hier gar nichts zurücknehmen. Mhm. Und das finde ich erschreckend, weil es nicht mal mehr ein Fehler eingestehen gibt.
Mhm. Absolut, ja. Das ist ja das erstere Verhalten, was du beschrieben hast, ist ja dieses narzisstische Verhalten. Das kennen ja viele auch aus Familien vielleicht. Es gibt ja in größeren Familiengruppen mindestens eine schwierige Person, oft, sagen wir mal, also hoffentlich nicht bei allen, aber bei vielen. Und dann kennt man ja dieses Verhalten auch, dass man am Ende das Gefühl hat, ich komme da gar nicht gegen an, weil diese Person Dinge tut und am Ende aber das auf uns alle abwälzt. Ne? Und oder aus Unternehmen oder aus, muss ja nicht in der Familie sein. Und dann hat man das Gefühl, da ist dieses narzisstische Verhalten, diese Person schlägt um sich, erzeugt Konflikte und tut am Ende so, als wäre man selbst aber so empfindlich, dass man daraus jetzt überhaupt ein Thema macht. Und das ist, findet ja in der Politik auch sehr, sehr viel statt, meiner Meinung nach, dass gesagt wird, also es wird erst die große Keule rausgeholt und dann wird gesagt, ja, aber jetzt stellt euch mal nicht so an und so weiter, so habe ich es ja nicht gemeint und so. Wenn das jetzt wegfällt, also es gibt ja diesen schönen Satz, wenn dir jemand sagt, wer er ist, dann glaub ihm beim ersten Mal oder ihr. Ja. Das heißt, dann ist ja relativ klar, was die Absicht ist, wenn man dann nicht mal zurückrudert. Gleichzeitig wird ja auch gesagt, man möchte eben eindeutig diesen Zweikampf annehmen mit der Partei ganz rechts. Ich möchte den Namen auch gar nicht nennen, weil ich möchte denen nicht zu viel Würde zuteil werden lassen. Dass man sagt, wir nehmen diesen Zweikampf an, sozusagen, die wollen uns fertig machen und wir halten dagegen. Und wenn man das Rennen mit jemandem annimmt, dann kämpft man natürlich auch nach deren Regeln. Ne? Das ist ja klar, also weil dann ist der Zweikampf eben da. Und ist das besser, ist das schlechter, als zurückzurudern? Ich weiß es gar nicht. Ich finde beides furchtbar, aber vielleicht ist sogar das Nicht-Zurückrudern weniger schädlich, weil man da genau weiß und sieht, was los ist. Also jetzt blieben ja keine Fragen offen. Aber es macht es genauso eklig, ne?
Naja, ich finde es dramatischer, wenn es kein Zurückrudern mehr gibt. Weil du sonst zumindest sagen kannst, man könnte sozusagen am Ende eines Jahres Bilanz ziehen und sagen, nun schauen Sie mal, Sie mussten ungefähr 7-mal zurückrudern.
Ja.
Vielleicht überdenken Sie mal Ihre Rhetorik. Wenn das aber nicht mehr passiert, ne, dann gibt es sozusagen nur noch ein, ich finde das schlimm, nein, das ist aber gar nicht schlimm. Du hast gerade eben über Aufmerksamkeit gesprochen.
Mhm.
Und das passt auch sehr gut zum nächsten Thema. Bevor wir aber zum nächsten Thema kommen, hier ein kurzer Werbeblock für einen anderen Podcast. 7 Tage wach ist ein Podcast vom RBB. Darin liefern sich die befreundeten Journalisten Christoph Schrag und Hendrik Schröder jede Woche Kontroversen über alles, was in der Woche wichtig war. Werbung Ende. Nun aber zu einer schönen Nachricht.
Unterm Radar.
Nach den Protesten im Juni gab es endlich wieder Massenproteste gegen Donald Trump in den USA. In der vergangenen Woche waren offenbar 7 Millionen Menschen auf der Straße und ich fasse das als unter dem Radar, deswegen sage ich auch, ne, Thema Aufmerksamkeit. Darüber wird natürlich berichtet, aber was vor allem Schlagzeilen macht, ist das hier.
Trump reagiert mit einem Video, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Darin lässt er als Kampfjet-Pilot mit einer Krone auf dem Kopf scheinbar Fäkalien auf die Menge herabregnen.
Ja, also soweit ist Friedrich Merz noch nicht.
Wobei, also das wäre natürlich auch sehenswert. Übers Sauerland, der ist doch sogar Pilot.
Stimmt, er bräuchte gar keine KI dafür.
Er bräuchte nur eine Krone und die wurde jetzt in Paris frei. Aus dem Louvre, die hat doch jemand auf der Straße verloren. Da stimmt das Stadtbild eben noch im Umfeld des Louvres, da liegen noch Kronen rum.
Das stimmt, also sie ist ein bisschen beschädigt worden. Ne? Ich weiß nicht, ob sie dann noch gut genug ist für Friedrich Merz. Aber grundsätzlich, ich finde auch, da fügen sich Dinge zusammen. Friedrich Merz könnte völlig ohne KI, er könnte sich diese Krone aufsetzen und dann ein bisschen Gülle vielleicht auf die Proteste vor der CDU-Parteizentrale regnen lassen.
Ach, das wäre doch fantastisch. Da steht unter dem Video nicht mit KI generiert.
Ja, genau. Schön, aber es ist ja doch erstaunlich, dass es immer wieder gelingt, jetzt mal in den USA, da kann man es wirklich wahnsinnig gut beobachten. Man hat sich so ein bisschen gefragt, wo bleiben denn die Proteste? Und das sind jetzt auch schon irgendwie die dritten sehr großen Proteste, die es gibt und sie werden offenbar immer größer und ich finde das eine tolle Nachricht, aber ich frage mich die ganze Zeit, warum sind die nicht jeden Tag alle auf der Straße? Ne? Warum ist nicht die halbe USA auf der Straße, weil man sich das anschaut und denkt, das kann doch nicht sein. Aber es gelingt halt immer und immer wieder, diese Diskurshoheit bei Trump zu halten. Und das ist natürlich Taktik, ne? Also was sie machen, ist so viel raushauen, dass die Medien gar nicht anders können, als die ganze Zeit darüber zu berichten, was Trump tut und seine Regierung tut. Und es bleibt kein Raum für die Gegenstimmen. Mhm. Aber es ist schon erstaunlich, oder? Dass das immer wieder gelingt.
Ja, ich verstehe das aber auch gut, dass die Leute resignieren, ne? Das heißt, man kennt das ja, wenn man von irgendeinem Thema so sehr genervt ist und damit jeden Tag konfrontiert ist, dann steckt man irgendwann den Kopf in den Sand. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo irgendwie die Chefin oder der Chef die ganze Zeit nervt und wie ein Tyrann und alle Aufmerksamkeit auf mich. Und dann fängt man, glaube ich, irgendwann das Rauchen an, weil man raus will und vor der Tür stehen möchte, zumindest mal ein paar Mal 5 Minuten am Tag. Obwohl man wahrscheinlich ein militanter Nichtraucher ist, aber dann sagt man, ich kann nicht mehr, ich will da einfach nur noch raus. Und der Widerstand ist dann gebrochen so ein bisschen. Am Anfang hält man vielleicht noch irgendwelche Gegenreden und merkt irgendwann, man kommt da gar nicht gegen an. Und es ist jeden Tag, das macht einen ja fertig. Wie du sagst, man hat das Gefühl, man verpasst richtig was, wenn man einen Tag die Trump-Nachrichten nicht liest. Im Grunde ist es ja jeden Tag dasselbe, aber trotzdem immer irgendwas leicht Verändertes. Und das ist eben sein Reality-TV-Ansatz offenbar, dass er sagt, ich muss die Reichweite hochhalten. Und wie will man dagegen ankommen? Das ist ja furchtbar. Der ist ja, also gegen einen skrupellosen Menschen, der nach Reichweite schreit, ist ja kein Kraut gewachsen, glaube ich. Und da kann man ja friedlich auf die Straße gehen. Das macht man einmal, zweimal, dreimal. Dann ändert sich nicht viel. Der nimmt das gefühlt ja gar nicht wahr. Dann bleiben beim vierten Mal die meisten eher zu Hause, glaube ich. Also ich finde das erstaunlich, dass dann manche durchhalten.
Schon wahr.
Meinst du, dass er das richtig wahrnimmt?
Ja, sonst würde er ja nicht solche Videos posten. Also ich finde dieses Video, ohne da jetzt wirklich stundenlang drüber reden zu wollen, aber es ist ja schon ein Hilfeschrei. Ne? Es ist ja so absurd und so, ich finde das Wort niveaulos ist schon zu niveauvoll für dieses Video.
Also mein Neffe ist 5 und ich glaube, der wäre reifer in der Videoerstellung als das,
genau,
was der Trump da macht.
Genau, und das ist aber so absurd und so eklig auch, dass es fast unmöglich ist, darüber nicht wieder zu berichten und darüber zu reden. Das
genau.
heißt, was in den Hintergrund rückt, ist, also du kannst dann plötzlich, kannst du nicht über die Proteste berichten, ohne dieses komplette, diese absurde, schlimme Reaktion zu nennen.
Das ist vielleicht auch genial, ne? Dass man sagt.
Es ist total genial, weil wenn irgendwas passiert oder irgendjemand sagt was und alle gucken sofort zu Trump, wie reagiert er? Und das hat er perfektioniert.
Absolut. Es gab bei Boris Johnson damals beim Brexit gab es diesen Moment, da hatte er eine ganze Zeit lang ja die Kampagne betrieben für den EU-Verbleib und stand dann vor diesem roten Doppeldeckerbus, auf dem drauf stand, wir schicken das Geld lieber zur NHS, also in den, wir bleiben drin. Später war das mit dem NHS-Bus. Und da war zweimal eine widersprüchliche Nachricht auf diesem Bus. Und deswegen war, wenn man Boris Johnson eingab, die erste Google-Empfehlung immer Bus.
Mhm.
Und da stand dieser Widerspruch. Was macht jetzt also Boris Johnson und sein Kampagnenteam, um aus der Nummer rauszukommen? In einem Interview, in so einem Personality-Interview, erzählt er auf die Frage, was sein Hobby wäre, dass er aus Schuhkartons Busse bastelt. Und man merkt, wenn man sich das Video anguckt, dass das einfach von vorne bis hinten an den Haaren herbeigezogen ist und daran gar nichts stimmt. Und er dann aber sagt, ja, ich baue da Busse und male die auch an, das mache ich in meiner Freizeit. Und setzt da auch so kleine Männchen rein, also Passagiere, die sitzen da drin, die Londonerinnen und Londoner, und gucken raus. Und das bastel ich und daran habe ich Freude. Um eben so eine große Aufmerksamkeit auf diesen Quatsch zu lenken, dass wenn man Boris Johnson Bus googelt, als erstes das kommt und nicht mehr der politische Widerspruch. Ein genialer Schachzug.
Genau, und ich erinnere mich daran. Und das Schöne daran ist, dass das aber entlarvt wurde und dadurch dann nicht mehr funktioniert hat. Das hat kurzzeitig tatsächlich funktioniert. Ne? Wenn du es gegoogelt hast, hast du nur dieses Interview bekommen.
Mhm.
Und das ist natürlich, also nach normalen Maßstäben, super peinlich für Boris Johnson gewesen.
Ja.
Aber die normalen Maßstäbe sind egal, weil was es auch ist, ist harmlos. Komplett harmlos. Und Boris Johnson funktioniert ja zu ungefähr 90% über seine Frisur, also über die Harmlosigkeit, die er ausstrahlt sozusagen, über diese Wuscheligkeit.
Und Lateinzitate hat er auch gerne, benutzt er auch sehr gerne. Strubbelige Frisur und Lateinzitate ist sein Erfolgsrezept.
Ja, es ist eine sehr schöne Kombination in der Theorie. Ne? Also man sagt, hey, ich möchte gerne eine Figur schreiben für das Weltgeschehen, schrubbelige Frisur und Lateinzitate.
Ja.
Stellt man sich erstmal nicht gefährlich vor.
Genau.
Ne? Muss man sagen.
Genau. Und dann bastelt er auch noch Busse.
Genau. Genau, und das macht Trump am laufenden Band. Wobei ihm die Harmlosigkeit ja komplett egal ist. Ne? Also darum geht es ja gar nicht. Aber die Aufmerksamkeit liegt immer auf ihm, sogar wenn andere, auch wir. Wir haben vorher ja sogar ausgemacht, ne? Lass uns nicht zu viel über Parteipolitik und ich habe auch gedacht, nicht zu viel über Trump reden, wir wollen über die Proteste reden.
Ja, genau.
Und es gelingt nicht. Also bis jetzt ist es uns auch noch nicht gelungen, weil wir dann doch wieder darüber reden, warum man doch über Trump redet. Es ist so simpel.
Ja, absolut.
Und trotzdem ist es ganz schwierig, sich dem zu entziehen.
Wie protestiert man als Gruppe Erwachsener gegen einen Säugling? Das ist ja gar nicht so einfach. Das findet alles auf einer ganz unterschiedlichen Kommunikationsebene natürlich statt und auch auf Wahrnehmungsebenen, die sich unterscheiden. Also schwierig. Und ich glaube wirklich, wenn ich in Amerika wäre und noch mehr davon mitkriegte, man weiß ja gar nicht, wie viel wir hier überhaupt mitkriegen, das ist ja dann alles vielleicht dort vor Ort in manchen Städten noch viel, viel extremer. Und dann auch in den Straßen und in den Cafés und überall dann immer wieder diese Gespräche und gerade vielleicht in Staaten, die sich nicht so einig sind oder in Städten, wo es vielleicht noch kontroverser zugeht oder in Städten, in denen dann einfach die Nationalgarde plötzlich vorbeimarschiert oder ICE vorbeimarschiert. Ich glaube, dass ich tatsächlich irgendwann den Gedanken entwickeln würde oder dieses Empfinden entwickeln würde, ich warte jetzt einfach ab, bis es vorbei ist. In der Hoffnung, dass die Verfassung eben greift. Dass man sagt, es gibt nur zwei Amtszeiten. Und selbst darauf kann man sich ja offenbar nicht verlassen. Und ich verstehe Menschen, die einfach dann resignieren. Und das ist natürlich kein Weg, ne? Und das bringt auch nichts, logischerweise. Aber menschlich habe ich vollstes Verständnis und denke, wenn man an seine eigene seelische Gesundheit denkt, und das sollte man ja auch mal, dann ist es vielleicht besser, das Handy auszulassen, die Tageszeitung abzumelden, die Gespräche nur noch mit Leuten zu führen, die nicht darüber reden oder eben vielleicht ähnlich denken wie man selbst und sich aus diesem ganzen Thema zu verabschieden. Ich habe vollstes Verständnis. Aber du würdest das nicht zulassen, ne? Oder? Bei dir selbst.
Oh Gott, weiß ich nicht. Also ich will mich nicht so aufspielen.
Nee, nicht aufspielen, aber dir ist das dann zu wichtig, was zu machen. Oder?
Ja, natürlich ist es wichtig, was zu machen, aber ich bin auch nicht in den USA. Wer bin ich denn jetzt? Also ich habe eben am Anfang gesagt, man denkt die ganze Zeit, warum ist da nicht mehr und so. Das ist natürlich so. Ich habe aber auch vollstes Verständnis. Ich glaube sogar, zusätzlich zu den Dingen, die du aufgezählt hast, dass sogar Angst eine Rolle spielen kann auch.
Absolut.
Also, ne, niemand weiß, wohin sich das entwickelt. Wenn du einmal auf so einer Demo bist, gibt es vielleicht Bilder von dir. Wer weiß, wie es weitergeht. Die Sache ist auch, um tatsächlich mal kurz auf die Demos zu kommen, es ist natürlich toll, wenn mehrere Millionen Leute auf die Straße gehen und so. Die Frage ist, was wird es wirklich bewirken? Also werden diese Proteste so groß werden, dass irgendwann Trump gestürzt wird? Und meine Antwort wäre wahrscheinlich nicht. Erstens wahrscheinlich nicht und zweitens wäre das vielleicht auch gar nicht so gut. Also wir wollen jetzt auch irgendwie keinen Bürgerkrieg auf den US-amerikanischen Straßen, ne? Also wer weiß, weil es gibt ja durchaus viele Anhänger und Anhängerinnen von Trump und er würde sie sicherlich nicht zurückpfeifen, sondern eher anstacheln und aufstacheln. Das heißt, wir wollen ja keine Eskalation. Zugleich ist es natürlich toll, wenn sich Leute dagegen auflehnen, aber was wird am Ende dabei rauskommen? Deswegen wäre meine sehr einfache und überhaupt gar nicht schwierig zu beantwortende Frage an dich. Hast du noch Hoffnung für die USA?
Das ist natürlich, also wenn man jetzt einen Komiker fragt, ob noch Hoffnung besteht, das ist natürlich, wir leben ja von der Hoffnung. Ne? Wer Comedy betreibt, Kabarett und so weiter, das ist ja dieses alte Tucholsky-Zitat, dass wir alles Idealisten sind und eben an dieser Welt, die nicht gut ist, die wir uns aber wünschen, dass sie gut wäre, dass wir daran verzweifeln und dagegen ankämpfen und so. Und deswegen, na klar, immer. Ne? Also ich bin nur der Meinung, dass jetzt, also wenn man es ja mal wirklich jetzt runterbricht, es werden jetzt Dinge sichtbar, von denen uns ja immer klar war, dass die da sind. Das heißt, es gibt in Amerika ein großes Rassismusthema, also in anderen Ländern auch, ich will jetzt gar nicht das so exklusiv klingen lassen, aber es gibt in Amerika natürlich auch ein großes Rassismusthema. Es gibt generell eine riesige Schere zwischen Arm und Reich, es gibt diese Schere zwischen den blauen und den roten Staaten, Küstennähe ist in der Regel gebildeter als im Land und so weiter, das war uns ja allen bewusst. Es gibt ein Bildungsproblem in Amerika, es gibt ein Gesundheitsproblem in Amerika, was die Gesundheitsvorsorge angeht und Krankenversicherung. Das wussten wir ja alles. Wir wussten auch, dass da ein Zwei-Parteien-Staat eigentlich herrscht. Das heißt, wenn eine Partei da jemand ins Rennen schickt, der vielleicht nicht massentauglich ist oder nicht mehrheitsfähig ist, dann kann die andere Person das vielleicht ausnutzen. Was wir dazugelernt haben, meiner Meinung nach, und das finde ich am schockierendsten, ist nicht unbedingt, dass jemand wie Trump möglich ist, sondern dass offenbar in Amerika viele Menschen, inklusive vieler Frauen, der Meinung sind, dieses Amt kann nur ein Mann bekleiden, und zwar im Zweifel der schlimmstmögliche Mann, Hauptsache keine Frau. Und das finde ich eigentlich das Schockierendste. Und meine Hoffnung wäre jetzt, also mein Wunsch wäre, dass eine Frau eben seine Regentschaft beendet, und zwar erdrutschartig. Ja, dass er also eine verheerende Niederlage dann bei den nächsten Wahlen erfährt gegen eine Frau. Nur, das halte ich für nicht sehr realistisch nach den beiden letzten Wahlkämpfen, die er gewonnen hat gegen Frauen. Deswegen, Hoffnung fürs Land natürlich, klar, Hoffnung, dass das jetzt endet, bevor die Legislaturperiode zu Ende ist. Ja, wie denn? Wie du schon gesagt hast, wie soll das denn enden? Ne, welches Szenario gibt es denn da? Und wäre das wünschenswert? Ich würde eher sagen, die Hoffnung basiert auf der Idee, dass wir dann in 4 Jahren nochmal sprechen und dass es dann besser ist. Aber jetzt diese Entwicklung innerhalb der Legislaturperiode, um Gottes Willen. Also ich fliege nicht hin. Ne? Ich wollte mal wieder nach Amerika in nächster Zeit und lass das jetzt. Und ich höre von vielen, die das auch so, die auch so denken. Und wenn man, klar ist das irgendwie auch am Ende viel Propaganda mit Videos, die man zugespielt bekommt und so, aber wenn ich Videos sehe, dass da einfach willkürlich Leute auf der Straße verhaftet werden, also das brauche ich jetzt nicht in meinem Alltag, da gehe ich lieber ins Yogastudio.
Das heißt, die Hoffnung ruht darauf, dass die nächsten Wahlen auch wirklich fair und frei stattfinden, sagen wir mal.
Ja, Gottes Willen, ja. Und das
ich habe dir gesagt, es ist ein Depri-Podcast. Es ist ein Depri-Podcast. Wir wollen nicht glücklich hier rausgehen.
Wahnsinn, ja. Nein,
doch, ein bisschen glücklich wollen wir hier doch rausgehen. Vielleicht, indem wir uns kurz von Trump doch mal abwenden, auch wenn ihn das wahnsinnig kränken wird und es mir sehr, sehr leid für sein Ego tut. Aber ich würde mich gerne dem hier zuwenden.
Der arme Junge, er kriegt nur Gegenwind. Dabei ist er doch so ein toller Junge, so ein ganz toller.
Genau.
Eine letzte Frage.
Ich mag das sehr, diese letzte Frage. Diese letzte Frage bedeutet nämlich immer, dass wir uns gegenseitig jeweils eine Frage stellen. Diese Frage kann lustig oder ernst, sie darf politisch sein, sie muss aber nicht politisch sein. Und man muss sie natürlich nicht beantworten, wenn sie jetzt sehr, sehr persönlich ist. Ne? Aber bis jetzt haben alle geantwortet. Und du darfst entscheiden, wer anfängt, du oder ich.
Ich finde, du solltest anfangen.
Du findest, ich sollte anfangen?
Ja.
Okay. Ich kann dir sagen, dass heute, normalerweise ist es, glaube ich, eher so, dass meine Fragen unpolitisch sind, aber heute ist sie ein bisschen politisch und schließt auch ein bisschen an das, was wir besprochen haben. Was würdest du als erstes tun, wenn du Bundeskanzler wärst?
Ich würde mir eine Krone aufsetzen und in mein Flugzeug steigen. Natürlich. ohne KI. Was ich als erstes machen würde, ich glaube, das sind ja zwei Punkte. Der eine Punkt ist, gibt es ein Gesetz, das man unbedingt sehen möchte? Ne? Gibt es also irgendeine Sache, die man auf den Weg bringen kann? Oder gibt es vielleicht eine Botschaft, die man aussenden kann? Also kann man menschlich was machen? Und ich glaube, Gesetze wären nicht das Erste auf meiner Liste, sondern ich würde versuchen, eine menschliche Note auszusenden und würde, das klingt jetzt total flach und platt und pathetisch und so weiter, aber ich würde versuchen... Ja, Pathos ist immer gut gegen Ende des Podcasts, oder? Ich würde versuchen, Zuversicht und Liebe auszustrahlen und Respekt, und zwar allen gegenüber. Und ich würde in eine kleine Ansprache halten, vielleicht auch in Schriftform, damit es nicht so selbstverliebt rüberkommt, in der ich sage, dass ich eben Kanzler für alle bin, weil du damit ja auch heute eingestiegen bist. Jeder gute Artikel muss ja auch immer eine Klammer bilden. Ich finde, dann würde ich sagen, dass ich Kanzler für alle bin, und zwar gilt das für jeden im und außerhalb des Stadtbildes, ja. Und dass ich sagen würde, jeder ist willkommen. Ich versuche, jeden mitzunehmen. Ich versuche wirklich auch Themen anzugehen, die alle betreffen und nicht nur eine wütende Gruppe von 20%. Und würde, glaube ich, versuchen, Zuversicht auszustrahlen. Das wäre es. Und würde, glaube ich, auch dafür sorgen, dass Zucker nicht so verteufelt wird. Das wäre mir persönlich wichtig. Ich esse doch so gern Süßes.
Ja, das wäre dir persönlich sehr, sehr. Okay, alles klar. Ich habe die Neigung, mir die Fragen, die ich stelle im Podcast, auch immer für mich selber zu beantworten. Ich weiß nicht, ob das sehr egozentrisch ist, aber ich habe überlegt, ich glaube, wenn ich Bundeskanzlerin werden würde, würde es wahrscheinlich nicht tun, weil es eine schlechte Idee wäre, aber ich glaube, ich würde aus meiner Partei austreten.
Ah, das ist spannend.
Ich habe vorhin sogar ChatGPT gefragt, ob ich das darf.
Ja.
Und ChatGPT sagt ja, ist aber eine wirklich schlechte Idee.
Ja.
Aber ich fände es irgendwie eine schöne Botschaft. Und zwar genau die, die du eigentlich auch gerade in die Welt hinausgetragen hast. Nämlich zu sagen, guck mal, ich bin jetzt gewählt. Und ich mache aber jetzt hier keine Parteipolitik, sondern ich mach Politik für alle.
Ja.
Das wäre doch schön. Es würde nicht funktionieren.
Das wäre toll. Ich würde übrigens noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Ich würde versuchen, modisch Akzente zu setzen fürs Land. Ich fand das bei Angela Merkel irgendwie so toll, dass sie modisch Akzente gesetzt hat. Und ich finde, das irgendwie kommt das zu kurz. Mich langweilen diese Outfits auch so ein bisschen. Und ich würde mir wünschen, dass...
Also du würdest Angela Merkel Blazer tragen.
Ja, ja, richtig. Also das ist... ich hätte Hochwasser. Ich bin 2 Meter groß. Ich glaube, auf die Höhe kommt sie nicht. Aber ich fände das schön. Aber modische Akzente, das würde ich mir wünschen.
Ja. Ich sehe dich mit Krone auf dem Kopf.
Das meine ich doch.
In deinem Flieger mit Angela Merkel Blazer.
Genau.
Das ist das Bild, das ich mitnehme aus diesem Podcast. Was ist deine Frage an mich?
Meine Frage an dich ist viel alltagsnaher, noch alltagsnaher als ein Flug mit Krone. Wäre es eine gute Idee, mit dir 3 Wochen campen zu gehen im Wohnmobil? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?
Ja, weil ich bin super sympathisch. Auch 3 Wochen lang am Stück.
Sehr gut.
Ich erwähne das manchmal, weil man merkt es nicht unbedingt. Ne? Deswegen großer Tipp übrigens von mir an alle Menschen. Man sollte erwähnen, wie sympathisch man ist, weil die Leute merken es sonst manchmal nicht. Und wenn man verliebt ist, sollte man unbedingt Menschen sagen, wie gut man aussieht und wie toll man ist. Einfach mal hingehen und sagen, übrigens, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, guck mal, wie attraktiv ich bin. Das würde so viele Probleme lösen. Aber ich schweife ein bisschen ab. Also, campen, ja, Wohnmobil, weiß ich nicht, ich habe keinen Führerschein. Das heißt, ich könnte jetzt nicht so viel beitragen zur Fortbewegung. Ne?
Okay, das kann ja auch stehen an einem Ort. Also
das ja, Wohnmobil. Ja, gut, da muss man erstmal hinkommen. Ich wollte nur sagen, dass ich da nicht unterstützen kann. Ich kann nur irgendwie so Beifahrerin-mäßig nerven. Nein, du musst es da abbiegen. Sowas kann ich dann machen. Ansonsten aber auch gerne im Zelt. Warum nicht? Ich bin voll für Campen. Warum
super.
Nicht?
Jetzt kommt aber noch die Anschlussfrage. Das war jetzt nur die Prämisse. Jetzt kommt nämlich die Frage, das Wohnmobil hat 6 Schlafplätze. Ne? Du nimmst einen der Schlafplätze ein, das sind jetzt auch keine Doppelbetten, sondern Einzelbetten, damit es alles sittlich vonstatten geht. Und du darfst jetzt diese weiteren 5 Menschen aus der deutschen Öffentlichkeit, vor allem aus dem Politikbetrieb, bitte besetzen, mit denen du 3 Wochen in diesem Wohnmobil unterwegs bist. Also 5 am besten Politikerinnen und Politiker, die bei dir im Wohnmobil 3 Wochen lang mitcampen.
Friedrich Merz, Jens Spahn. Carsten Linnemann, Markus Söder und Katharina Reiche. Nein, Julia Klöckner. Nee, Katharina Reiche. Julia Klöckner muss ja neutral sein. Entschuldigung, sehr Julia Klöckner ist ja neutral. Genau, also diese 5 würde ich mitnehmen, weil dann wären die ja auch einfach 3 Wochen nicht da. Das wäre mein Service an die Welt.
Wenn sie da wären, wären sie draußen und würden sich streiten. Ist auch schön, hat man das Wohnmobil für sich.
Ja, genau. Nee, aber ich weiß nicht, ob die sich untereinander so viel streiten, aber ich könnte dann ein bisschen lauschen. Ich könnte dann so ein Enthüllungsbuch über die CDU schreiben. Ach nein, Mist, das gibt's ja schon.
Ich glaube, die würden sich streiten darüber, wer fährt. Also wer ist jetzt der Chef des Ganzen? Wer darf das Wohnmobil steuern? Ich glaube, das wäre der Hauptstreit.
Ja, und ob wir genug Wurst dabei haben,
das auch,
wäre vielleicht
genau.
auch noch. Wer die Wurst jagen geht. Ja, das wäre schön. Ich stelle mir das interessant vor.
Reichweitenstark stelle ich es mir auch vor, wenn man es filmen würde.
Ich stelle es mir reichweitenstark vor, genau. Ich würde dann so eine Social-Media-Serie darüber machen, wo ich so heimlich mein Handy laufen lasse, während sie streiten.
Genau.
Das ist gut. Das ist von einer fixen Idee in diesem Moment zu einem festen Plan geworden. Ich finde gut, dass wir mit einem festen Plan aus diesem Podcast rausgehen.
Sehr gut.
Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr wie immer gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren. Dann müsst ihr nämlich nicht mehr dran denken. Das ist auch unser Service an euch. Und es geht weiter in 2 Wochen am 7. November mit Bernhard Hoeker. Es wird bestimmt richtig cool. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Christian. Das hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir, Sarah. Ciao.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.